Schöne neue Welt. Es sind gerade mal 2 Wochen vergangen, da befanden wir uns noch mitten in der Zeit von Gottes heiligen Herbstfesten auf dem Laubhüttenfest. Eine wunderbare Zeit, für mich persönlich mal wieder das Beste aller Feste, obwohl ich auch 2 Tage krank war, wie einige unter uns. Manche hat es sogar noch schlimmer getroffen, die konnten dieses Jahr gar nicht teilnehmen, aber im Geist waren wir alle vereint. Wir alle sind aufgefordert, Gottes Waffenrüstung fester zu schnallen. Wir haben viele aufbauende, aber auch warnende Worte gehört, die uns helfen sollen, im Glauben zu wachsen und unsere Knie und unseren Blick auf unsere wunderbare Zukunft festzumachen. Und deshalb möchte ich heute die Gelegenheit nutzen und noch einmal den Kontrast aufzeigen. Die Unterschiede der Welt, in die wir nun zurückkehren mussten, und jener Welt, die wir alle Heimat nennen dürfen und sollen. Nun, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber mich hat der Alltag schon wieder mit Macht ergriffen. Wie sieht die Welt aus, in die wir zurückgekehrt sind? Wir haben gerade den Wahlkampf für die kommende Regierung erlebt und auf beinahe allen Wahlplakaten, mal abgesehen von denen, auf denen sich nicht ein einziges sinnvolles Wort befand, finden sich einzelne Worthülsen oder Kombinationen daraus. Kollektivität, Identität, Stabilität. Das sind die Mantren der heutigen Gesellschaft. Aber was zeichnet diese Gesellschaft aus? Faktisch gesehen haben wir ein Kastensystem. Eine Elite aus narzisstischen Politikern, Medien, Stars und Wirtschaftsbossen schafft ein Regelsystem für die Bürger und ein ganz anderes für sich. Wir haben eine Bildungsindoktrination. Ein Schulsystem, das Kinder von ihren Eltern entfremdet, früh sexualisiert und die Lücke, die der weggelassene Schöpfergott hinterlässt, durch sogenannte Wissenschaft füllt. Wie sieht es mit dem Gesundheitssystem aus? Anstatt eines gesunden Lebenswandels, Bewegung, die Einhaltung von Gottes Gesundheitsgesetzen über reine Speisen, sinnvolle Landwirtschaft, wir haben auch darüber am Laubhüttenfest gehört, bietet die Welt sogenannte Allheilmittel wie Impfungen als Lösung für jedes Problem an. Was ist mit der Sexualität? Eine der größten physischen Segnungen, die Gott den Menschen zugedacht hat, natürlich konform zu seinem Gesetz im Rahmen einer Ehe, wurde vollkommen entfesselt. Anstatt der von Gott erschaffenen 2 Geschlechter, die sie in der Ehe vereinen und Nachwuchs zeugen, gibt es auf einmal, je nachdem, wen man fragt, angeblich über 60 bis 70 Geschlechter. Und die unliebsamen Konsequenzen dieser sogenannten sexuellen Freiheit löst man mit millionenfachem Mord an ungeborenem Leben. In den jüngsten Zeiten, in denen das autokratische System des sich erhebenden europäischen Machtblocks mehr und mehr seine Masken fallen lässt, habe ich oftmals den Vergleich mit dem dystopischen Roman 1984 von George Orwell gehört. Dieser Vergleich ist in einigen Teilen sicherlich zutreffend. Aber all die soeben angeführten Beispiele entstammen einem anderen Werk, dessen Autor diese erschreckenden Aspekte der uns umgebenden Gesellschaftsordnung ebenfalls vorausgeahnt hat. Folgendes Zitat aus Aldous Huxleys Schöne neue Welt fasst das Ganze recht gut zusammen. Je mehr sich politische und wirtschaftliche Freiheit verringern, desto mehr pflegt die sexuelle Freiheit, sich kompensatorisch auszuweiten. Es ist schon etwas her und hier in Europa noch nicht so bekannt wie in den USA, aber im Juni diesen Jahres wurde der sogenannte Pride Month gefeiert. Ein Monat des Stolzes. Stolz worauf? Die Welt hat unter dem Zeichen der Regenbogenfahne, die, und jetzt passen Sie auf, es hat sich was geändert, die 2SLGBTQQIA+ Community gefeiert. Ein Akronym, das wahrscheinlich erst dann aufhören wird zu wachsen, wenn es das ganze Alphabet verschlungen hat. Die Menschen sollen also in diesem Pride Month stolz auf ihre ausufernde Sexualpraxis sein. Eine Sexualpraxis, die Gott ein Gräuel ist. Und es ist sicher nicht zufällig, dass Stolz die ursprüngliche Sünde Luzifers war. Man fragt sich unwillkürlich, welche Sünde als nächstes ihren eigenen Monat bekommt. Die Bibel ist hierbei mehr als deutlich. Schlagen Sie mit mir gemeinsam auf Jesaja 5, Vers 20. Jesaja 5 und Vers 20. Ich nehme das aus der Schlachterbibel. Jesaja 5, Vers 20, wo wir lesen, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis machen, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Ja, wir sind also zurück in dieser schönen neuen Welt. Und was lesen wir über diese Welt im Johannesevangelium in Kapitel 16, Vers 33? Brauchen Sie nicht aufschlagen. Aber dort lesen wir, in der Welt habt ihr Angst. Das hier verwendete Wort für Angst, Tlipsis, was von Luther mit Angst übersetzt wurde, kann auch Bedrängnis bedeuten, wie es zum Beispiel in der Elberfelder Bibel kommt. Es ist der im Neuen Testament zentrale Ausdruck für das Leiden wahrer Christen in der Welt, besonders unter der Verfolgung. Es bezeichnet ein bedrückt und zerbrochen werden. Zu einer ausführlichen Besprechung der Angst, die wir haben, empfehle ich Ihnen die Predigt »In der Welt habt ihr Angst« von Herrn Norbert Link. Ich möchte an dieser Stelle aber auf die Bedrängnis eingehen, die uns umgibt. Wir alle haben mit unterschiedlichen, aber auch manchmal sehr ähnlichen Bedrängnissen umzugehen. Seien es Probleme an unserer Arbeitsstelle, Schwierigkeiten mit der Familie oder mit Freunden, mit dem angesprochenen Bildungssystem, wenn wir Kinder haben. All dies sind Bedrängnisse, die von außen an uns herangetragen werden. Konsequenzen einer Welt der Sünde, in der wir leben. Zusätzlich haben wir auch mit individuellen Bedrängnissen zu kämpfen, seien es Krankheiten, psychische Probleme oder unsere eigenen Unzulänglichkeiten, die uns manchmal tatsächlich zum Verzweifeln bringen. Es mögen Dinge sein, die Gott in unserem Leben zulässt, um uns etwas klarzumachen, zu unserem Besten, damit wir wachsen und uns seiner Vollkommenheit annähern können. Es kann sich aber auch um Züchtigung handeln. In Hebräer 12,6 lesen wir, dass Gott denjenigen, den er liebt, züchtigt und den Sohn, den er annimmt, schlägt. Die Lösung für alle diese Probleme ist, wie so oft, simpel, aber nicht immer einfach. Vertrauen wir auf Gott. Er hatte versprochen, uns in Bedrängnis beizustehen und uns in unseren Nöten und Ängsten zu helfen. Schlagen Sie mit mir gemeinsam auf 2. Samuel, Kapitel 22 und Vers 7. 2. Samuel 22 und Vers 7, dieses Mal aus der revidierten Lutherbibel 2017, wo wir lesen, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Aufrichtiges Gebet und Geduld, Vertrauen auf sein Eingreifen und auf seinen Zeitplan sind der Schlüssel. Kurz gesagt, haben wir Glauben. Wenn es uns gelingt, die vier Säulen des christlichen Lebens zu festigen, dann müssen wir weder Angst haben, noch die Bedrängnis fürchten, die uns umgibt. Gott wird unseren Glauben stärken. Er wird uns mit seiner Liebe erfüllen und wie wir in 1. Johannes 4,18 lesen können, Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir uns zu sehr auf diese Welt einlassen, uns vom Alltag überwinden lassen und unseren Fokus auf die entsetzlichen Dinge in dieser Welt richten, dann sind wir mehr in der Welt, als wir es sein sollten. Und dann empfinden wir unwillkürlich eine Bedrückung, von der Johannes als Angst schreibt. Lesen wir also Johannes 16,33 noch einmal, aber in seiner Vollständigkeit. Johannes Kapitel 16 und Vers 33. Ebenfalls wieder aus der Luther 2017, wo wir lesen, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Christus sagt uns im selben Vers, dass wir getrost sein sollen. Aber das hier verwendete Wort ist tatsächlich noch viel stärker. Es leitet sich von Tarsus ab. Hier steht das Wort Tarseo. Und es bedeutet, habe Mut, sei voller Zuversicht. Und diese Formulierung findet sich im Neuen Testament genau 7-mal in 7 Versen, gemäß Strong's Konkordanz. Seien wir also voller Zuversicht und mutig angesichts der Bedrängnisse, die uns umgeben. Wir wissen, dass die Probleme noch größer werden, die Bedrängnisse schlimmer, bis hin zu einem Ausmaß, das man sich eigentlich noch gar nicht vorstellen kann. Aber Gott, der nicht lügen kann, hat uns auch für diese Zeit seinen Schutz fest versprochen. Wenn wir am Glauben festhalten, wenn wir darin fortfahren, unsere Sünden zu überwinden und wenn wir uns nicht fürchten vor dem, was kommt, weil wir wissen, dass diese Dinge geschehen müssen, dann werden wir siegreich sein. Wir werden in Gottes Reich eingehen, Teil seiner unsterblichen Familie werden und die wahrhaftige, schöne neue Welt selbst erleben und mitgestalten. Wir werden unter Gott, dem Vater und Jesus Christus herrschen und eine Welt erschaffen, die frei von all den Ängsten und Bedrängnissen ist, welche die heutige Zeit beherrschen. Wir werden das Ende aller Korruption sehen, das Ende aller Krankheiten, das Ende aller Perversionen und verdorbenen Verhaltensweisen. Kurz gesagt, das Ende allen Leidens, was die 6000-jährige Herrschaft des Menschen unter Satan hervorgebracht hat. Rufen wir uns also die Botschaften von Bob Hüttenfest erneut vor Augen. Sehen wir uns die Predigten ein weiteres Mal an und gewinnen wir Kraft durch den Ausblick auf das Millennium und auf das große weiße Throngericht. Das alles liegt für uns in greifbarer Nähe. Für einen Ausblick darüber hinaus möchte ich Ihnen nochmal unsere kostenlose Broschüre Die biblische Prophezeiung von nun an bis in die Ewigkeit empfehlen. Diese kommende Welt, das ist unsere Heimat. Wir sind hier nur Gäste, Pilger, wie die Bibel sagt. Unsere Aufgabe ist es, als Gotteskirche sein Evangelium zu verkünden und durch unseren christlichen Lebensweg ein gutes Beispiel zu geben. Es ist sicherlich alles andere als einfach. Aber Gott hat uns einzig und allein deswegen berufen, weil er weiß, dass wir in der Lage sind, es mit seiner Hilfe zu schaffen. Er wird uns helfen, den angefangenen Weg zu vollenden. In der Bibel finden sich Dutzende, wenn nicht hunderte Beispiele von Beweisen, wo er Menschen die Kraft gegeben hat, Bedrängnisse auszuhalten, sich ihren Ängsten zu stellen und ihre Sünden zu überwinden. Sie haben den Lauf vollendet, sie haben den guten Kampf gekämpft und sie werden gemeinsam mit uns bei Christi Wiederkunft die Bestimmung erfüllen, die Gott letztendlich allen Menschen zugedacht hat. Als wahre Christen haben wir aber heute die Aufgabe, den Weg zu gehen, um dann schließlich allen Menschen, die Gott in ihrem Leben annehmen werden, beim Beschreiten dieses Weges zu helfen. Schlagen wir als letzte Bibelstelle Offenbarung 21, Vers 4 auf. Offenbarung 21 und Vers 4. Ein Vers, der uns ermutigen soll und der mit Sicherheit zu meinen Lieblingsversen in der Bibel gehört. Offenbarung 21, Vers 4, wo wir in der Hoffnung für alle lesen. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Nehmen wir also diese Aufgabe ernst, sowohl als Teil von Gottes Kirche, als auch individuell in unserem Leben. Stellen wir Gott vor alles andere, setzen wir ihn an oberste Stelle und unterwerfen wir uns seiner Macht und Führung, damit seine Kraft in uns wirkt und uns zur Vollkommenheit führt. Und freuen wir uns angesichts der Bedrängnis auf das, was Gott versprochen hat und was wir nicht nur erleben, sondern für alle Menschen mitgestalten werden. Denken wir daran, dass unsere Familien, unsere Freunde und alle, die noch nicht berufen sind, unsere Hilfe dann bedürfen werden. Und dann werden wir alle gemeinsam eine Welt erleben, die diesen Namen wirklich erlebt. Eine kommende Welt. Eine schöne, neue Welt.